wir sind ja gerade in einer großen Überschrift, die da heißt, der unbequeme Jesus. Und wir hatten uns die letzten Male angeguckt, Ärger, die andere Seite der Liebe. Also es gab ja diese Szene, wo Jesus im Tempel ist und sich richtig ärgert und es niemand gibt, der ihn stoppen kann. Und man kann das bestimmt bald nachhören, aber ich will einen Hauptgedanken kurz herausgreifen. Und zwar ist das folgender, dass wenn ich jemand liebe, dann versuche ich den, den ich liebe, zu schützen. Und ich hasse alles, also nicht Personen, aber Haltungen und Handlungen, die den, den ich liebe, zerstören. Und das bewahrt uns davor, dass wir innerlich nur passiv sind und scheinbar alles mit uns machen lassen und stattdessen anzufangen zu sagen, nee, ich will aufstehen für das Gute und ich will Unrecht und Ungerechtigkeit nicht dulden. So, und irgendwie ist uns da Jesus in einer Art und Weise begegnet, wie man ihn nicht immer vor Augen hat. Und es gibt diese Bibelstelle, Johannes 8, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist irgendwie, woran ich tief glaube, dass je mehr wir verstehen, wie die Dinge in Wirklichkeit sind und da wir selber dort reingehen, umso mehr werden wir auch innerlich frei, weil wir nicht von falschen Grundsätzen und Überzeugungen ausgehen und uns deshalb Dinge manchmal völlig überraschen. Oh, wie konnte Jesus sowas tun? Weil das Haus Gottes völlig, ach, da wurde Kohle gemacht. Da ging es nur um Profit und nicht mehr darum, dass Menschen in Berührung mit einem liebenden Vater kommen. So. Und ich habe in dieser großen Überschrift auch etwas, wo ich finde, da ist Jesus wirklich herausfordernd und unbequem. Für alle, die mitlesen wollen, Matthäus 6, ab Vers 19 bis 24. Das sind ja drei Absätze, die Jesus hier vorliest. Und ich will die mit uns nochmal durchgehen. Aber ich lese einfach einmal komplett durch. Und ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes, des Körpers. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die Hälfte habe ich nicht verstanden, aber Markus, du hättest gern meine Kohle. Das erste ja, das zweite nein, drittens glaube ich, also ich hoffe, ich kann das irgendwie vermitteln, ich glaube, dass wir bei diesem Thema Finanzen allermeistens schon mal mit einem falschen Ohr oft beginnen, weil wir hören das oft mit einem Ohr von Muss, Pflicht und Notwendigkeit. Also wenn es um das Thema Finanzen geht, dann geht es, na klar, es muss ja auch jemand hier die Miete zahlen und irgendjemand muss einen Lohn zahlen und dann müssen Anschaffungen gemacht. Also wir hören das ganz, ganz, ganz stark unter diesem Aspekt von Notwendigkeit. Ich werde da am Ende, weil ich das wirklich ein Highlight finde, nochmal drauf zurückkommen, weil ich, also so viel will ich sagen, weil ich tief davon überzeugt bin, dass es nicht um eine Notwendigkeit geht und dass es nicht um eine Pflicht geht und dass es nicht darum geht, irgendeine Regel zu befolgen, sondern dass es darum geht, dass wir in Verbindung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde sind, der verheißen hat, dass er unser Versorger ist. Und dass wir in eine Dimension kommen, wo wir unser Leben ihm so öffnen, dass er über die Maßen uns segnen kann, damit wir andere segnen können. So, es geht nicht um, mach deine Pflicht, zeig, dass du guter Gläubiger bist. So, ich komme da nochmal drauf. Aber das will ich, bevor wir da jetzt reinschauen, nochmal kurz sagen. Also mit welchem Ohr hören wir? Oft mit einer Perspektive von Notwendigkeit. Das Zweite, was ich kurz als Vorbemerkung sagen will, weil wir heute sicher nicht alles schaffen, ich glaube, dass das Besitztum kein Selbstzweck ist. Also da gibt es angenehme Nebeneffekte, aber es ist nicht zuerst für dich. Und das Dritte, kann es sein, dass der Umgang mit Geld geistlicher ist, als wir es manchmal sogar wahrhaben wollen. Und was ich versuche heute ein Stück mit euch zu teilen, was ich entdeckt habe, was ich an Offenbarung habe, wie ich die Bibel verstehe, was wir selber für Erlebnisse haben. Und ich möchte dich bitten, dass du das hörst als etwas, was dich anregen kann. Ich glaube, es soll etwas sein, zu sagen, ich muss da irgendwie selber mit Gott schauen. Und wenn du dort Dinge anders ziehst, bitte seh die anders. Wir können gerne über Dinge reden. Ich bin nicht hier, um zu sagen, so musst du es machen. Weil ich eben glaube, dass es nicht aus einer Perspektive von Notwendigkeit ist, sondern ich will dir sagen, das ist, wovon ich überzeugt bin, dass wie ich oder wie wir manches als Familie machen und wie wir Dinge verstehen. Und ich glaube an deine persönliche Freiheit. So, ich denke, Jesus tut es noch viel mehr als ich, aber okay. Das ist mir nochmal wichtig, damit wir so ein bisschen die Atmosphäre haben. Trotzdem gucken wir mal rein. Jesus. Und ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Schätze im Himmel sammeln. Schau, Jesus, also das finde ich wirklich, also ich liebe Jesus. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe Jesus. Ich glaube heute, das ist so oft angeklungen, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Jesus dich nicht liebt. Er ist von Anfang bis Ende in dich verliebt und er hat sich aufgemacht, um dir zu sagen, ich liebe dich. Und er ist ans Kreuz gegangen, um zu sagen, komm nach Hause. Und er hat alles getan und es hat mit mir gar nichts zu tun. Und die Bibel nennt es Gnade. Ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe. Ich bekomme ewiges Leben, obwohl ich getrennt von Gott war. Das ist einfach, weil er gut ist und mir das schenkt, ohne dass ich irgendetwas dafür tue. Und was er dann noch tut, dann sagt er, und für den Fall, dass du dich für mich und mein Reich einsetzt, ich bin ein Belohner. Und ich werde deinen Einsatz belohnen. Also ich kann nichts dafür, dass ich Kind Gottes bin. Und für den Fall, dass ich mich irgendwie für ihn einsetze, wartet eine Belohnung auf mich. Und ich sammle tatsächlich Schätze im Himmel. Und dann hat er hier etwas, das finde ich herausfordernd. Also hilfreich, aber herausfordernd. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Schau, Jesus sagt mir Folgendes. Ich bestimme mit, wohin sich mein Herz entwickelt. Jesus sagt nicht, da wo dein Herz ist, also deine Leidenschaft, dahin wirst du dich irgendwann auch hinentwickeln und deine Kraft und deine Zeit und dein Leben hingeben. Sondern Jesus sagt uns hier, da wo ich meine Zeit, meine Kraft, meine Möglichkeiten investiere, dahin wird sich mein Herz entwickeln. Was Jesus tut, er nimmt einen Spiegel und sagt, nimm mal deinen Bankauszug. Und ich kann dir sagen, was dir wichtig ist. Und ich kann dir sagen, was dir wo du in 5 Jahren stehst. Also mir fällt da manches ein, wo ich denke, das könnte ich echt anders machen. Und Jesus lässt mich irgendwie aus dieser Nummer nicht raus und sagt, Markus, du kannst das sogar anders machen. Und wenn du möchtest, tu es doch einfach, weil es gibt eine Gesetzmäßigkeit, dass unser Herz, also unsere Leidenschaft, dem folgen, wohin wir uns investieren. Was nichts anderes bedeutet, dass ich ja meine Investition ändern könnte. Macht das irgendwie Sinn? Jesus, komm. Das ist echt herausfordernd. Und übrigens, Markus, jetzt fängst du doch wieder an zu sagen, was wir machen müssen. Nee. Was ich dir sagen möchte ist, mir ist egal, was du machst. Alles, was ich dir sagen möchte, dass wie wir investieren, hat eine Auswirkung, wo wir uns hinentwickeln. Das ist nicht, du musst irgendwas machen, sondern ich glaube, womit wir herausgefordert werden, ist, wir tun doch sowieso was. Und machen wir das klug? Oder was zählt wirklich? So, das ist irgendwie, was Jesus hier sagt. Da, wo euer Schatz ist, da, wo euer Einsatz ist, da, wo eure Hingabe ist, da, wo deine Zeit hingeht, da, wo dein Nachdenken hingeht, da, wo auch deine finanziellen Möglichkeiten hingehen, da wird sich eine Leidenschaft entwickeln. Abonnier dir ein Jahresabo, der Bild der Frau. Ich sag dir, in einem Jahr bist du mehr Klatsch und Tratsch als heute. Das ist easy. Abonnieren, Entwicklung. Weil sobald das Ding ins Haus kommt, denkst du, habe ich doch bezahlt, könnte ich ja lesen. Kenne ich nicht, könnte ich ja nachforschen. Wer ist denn jetzt hier die Tante, die hier schon wieder was auch immer gemacht hat? Und du wirst dich damit auskennen. Und das, womit du dich fütterst, davon wird dein Mund übergehen. So, Jesus erklärt uns hier. Und dann bringt der nächsten Absatz. Und zuerst ist es, was ist denn das für ein Sprung? Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter, also klar ist, so wird dein ganzer Körper Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und ich habe zu viele Predigten gehört, da geht es immer darum, ein gutes Auge zu haben, es reine Gedanken zu haben und ein böses Auge zu haben, es unreine Gedanken zu haben, Frauen nachzuschauen, all diese Sachen. Und ich will euch freisprechen. Also ich glaube trotzdem nicht, dass es allzu hilfreich ist, allen Frauen hinterher zu schauen und das auch nicht wertschätzen. Also egal. Der Punkt ist, was wir nicht verstehen ist, dass das ein Sprachbild ist. Und ein gutes Auge, also wenn die Zeit reicht, komme ich am Ende nochmal drauf. Ein gutes Auge ist ein Sprachbild für Großzügigkeit. Und ein böses Auge ist ein Sprachbild für Geiz. Und es gibt einen Rabbi Hillel, der war ziemlich bedeutungsvoll, der ist 10 nach Christus gestorben, also hat kurz vor Jesus gelebt. Der hat das Ganze sogar mit Zahlen unterfüttert. Da ging es um ein gewisses Opfer. Ich will noch nicht zu tief rein, sonst verwirrt es vielleicht nur, aber festhalten will ich, hier geht es um Großzügigkeit und Geiz. Und was Jesus hier sagt, wenn du nun großzügig bist, so wird dein ganzer Körper Licht sein. Wenn aber du geizig bist, so wird dein ganzer Körper finster sein. Und ich glaube, Gott ist durch und durch großzügig, weil er sein Leben verschenkt, weil er nicht nach sich schaut, sondern nach dir und mir. Und weil er nie gefragt hat, was das kostet, sondern weil er immer gefragt hat, was bedeutet der andere mir. Deshalb hat er Jesus gegeben. Und ich glaube, dass man die Tiefe davon und weitere Offenbarung durch Geiz nicht erfassen kann. Also wenn ich berechnend bin und zuerst versuche an mich zu denken, ich glaube, dann werde ich immer Schwierigkeiten haben, Gott zu verstehen. Kennen wir das, dass wir manchmal Menschen treffen und sagen, ah, ich kann mich so in den reinfühlen, der tickt wie ich. Und hier ist dasselbe. Gott ist großzügig und wenn ich anfange zu ticken wie er, dann werde ich mehr und mehr verstehen, warum er Dinge getan hat. Ich werde mehr und mehr sein Herz entdecken. Wenn der andere aber großzügig ist und ich nur nach mehr gucke, Gott, warum hast du eigentlich deinen Sohn gegeben? Ich meine, wie wäre es mit Liebe? Was bringt mir das? Kommen dann genügend Leute in den Himmel? Versteht ihr, mit einer Haltung von Geiz werden wir das Wesen Gottes nicht in der Tiefe erfassen können. Und hier ist eine Verheißung, wenn ich anfange, großzügig zu werden, werde ich mehr Verständnis bekommen und werde ich Offenbarung bekommen und werde ich tiefer reinkommen in das, wie Gott wirklich ist. Ich bestimme hier tatsächlich mit. Jesus lässt ja nicht locker. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich habe ein paar Vorbemerkungen. Manchmal ist es ja sprachlich so, dass für uns Mammon gleich Geld ist. Richtig? So 100 Mammon. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es eine Unterscheidung gibt. Es gibt, also Geld an sich ist einfach neutral. Geld ist nichts Böses. Und auch als Gläubige sollten wir nicht Angst vor Geld haben. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Die Liebe zum Geld, nicht das Geld. Die Liebe zum Geld. Und Mammon ist eine Macht, die versucht, Geld zu nutzen, um unser Leben zu kontrollieren. Genauso wie Gott versucht, auch unser Leben zu bestimmen. Und er bringt es hier ziemlich kantig und er sagt, man kann nicht beiden dienen. Man kann nicht von Mammon und von Gott abhängig sein. Und die Frage, die dahinter steht, von wem bin ich abhängig? Ich weiß, die richtige Antwort ist Gott, so. Aber runtergebrochen, von wem bin ich abhängig? Wer ist die Quelle meines Lebens? Mein Gehaltscheck oder mein Vater im Himmel? Und ich möchte uns bitten, also ich komme zu den schönen und verheißungsvollen Aufgaben nachher noch, aber ich möchte uns bitten, das ein Stück auszuhalten in unserem Herzen und zu sagen, ich versuche mal nicht die richtige Antwort zu geben, sondern die ehrliche. Und freu dich, wenn es die richtige ist. Aber wen sehe ich tatsächlich als die Quelle meines Lebens? Und was Jesus hier macht, er bringt einen Zusammenhang zwischen Reich Gottes und zwischen meinem Umgang mit Geld. Und er macht es noch deutlicher in Lukas 16. Und er spricht davon, also Lukas 16, Vers 10, wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und er hat das, also da geht es um diesen ungerechten Verwalter. Und er spricht davor, also über den ungerechten Verwalter und wie er mit Geld umgeht. Und dann heißt es, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und ich finde das, oh, ich finde das echt herausfordernd. Weil, also das Wahre sind doch die himmlischen Dinge. Das Wahre sind die Dinge, dass Gott mein Leben gebrauchen will, mein Leben einsetzen möchte, dass Gott tatsächlich Dinge in meine Hand legt, dass ich sehe, wie Situationen verändert werden, wie Menschen Jesus kennenlernen, dass wir, was wir vorhin gehört haben, dass da jemand krank ist und die Lydia geht hin und betet und da passiert was. Ich finde, das sind die wahren Dinge im Leben. Das sind die Dinge, die zählen. Und Jesus sagt, wer im Geringen nicht treu ist, wie soll der das Wahre bekommen? Ich krieg's nicht netter hin. Aber wenn ich nicht von Herzen jemandem eine Tasse Kaffee weitergeben kann, also ihn einladen kann, also jetzt nicht in der Gemeinde, weil da kann man es einfach so rauslassen, man könnte auch was reintun. Aber wisst ihr, da wo es mich was kostet, zu sagen, weißt du, komm, ich lade dich zum Abendessen ein und wir gehen nicht Döner essen. Wenn ich das nicht weitergeben kann, wie will ich erwarten, dass Gott mir die wahren Dinge anvertraut, sodass ich ewiges Leben weitergeben kann? Rettung, Heilung, Prophetie. Boah, Jesus. Ich finde es echt herausfordernd. Also weißt du, wenn du es nicht machst, Gott liebt dich. Also da geht es nicht darum, bist du angenommen oder nicht. Also da geht es nicht um deine Identität und wie Gott zu dir steht, sondern es geht darum, ob wir lernen zu wachsen. Das ist der Schwerpunkt. Es geht darum, ob ich lerne zu wachsen. Und es gibt gewisse Reihenfolgen, so wie das bei Kindern ja auch normal ist. Bevor Kinder in der Schule auf 100 Meter sprinten, lernen die erstmal zu krabbeln. Ja. die meisten in der ersten Klasse. Und schau, alles, was Jesus tut, er liebt uns und er erklärt uns ein paar Zusammenhänge. Und er sagt, weißt du, lass uns doch mit dem Leichten anfangen. Lass uns doch damit anfangen zu vertrauen, dass Gott ein Versorger ist, bevor wir vertrauen, dass Gott mich auf ewig rettet. Oder bevor wir vertrauen, dass Gott durch mich die Welt ändert. Lass uns doch mit dem Einfachen anfangen, und zwar stückweise. Er lockt uns sozusagen rein. Und dann bringt Jesus hier nochmal dasselbe. Kein Knecht kann zwei Herren dienen, in dieser Stelle in Lukas. Also was ich sagen kann und merke, an dem Punkt ist Jesus ungewöhnlich scharf. Wer bestimmt mein Leben? Wer regiert? Und das, da geht es ihm nicht um das Bekenntnis, sondern es geht ihm tatsächlich um mein gelebtes Leben, was irgendwie widerspiegelt, von was ich tatsächlich überzeugt bin. Und jetzt möchte ich mit uns eine Stelle lesen, die oft bekannt ist und ich glaube, wo es hilfreich ist, die nochmal neu zu verstehen. Das Alte Testament, Maleachi, da heißt es, seit, also Maleachi 3, ab Vers 7, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Und dann sagt Gott, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Und jetzt ganz interessant, da steht in den Zehnten, also nicht in dem, also in mehreren, in den Zehnten und den Abgaben. Und dann erklärt er nochmal, deshalb seid ihr mit dem Fluch verflucht, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Also ich will da ganz kurz drauf eingehen. Also im Alten Testament oder im Volk Israel, da gab es unterschiedliche Zehnte für verschiedene Zwecke. Und ich will da mal kurz drauf, und es gab noch Abgaben. Die hatten unterschiedliche Aufgaben. Das eine, es gab einen Zehnten, der ging in das Haus Gottes. Dann gab es Abgaben, also auch einen Zehnten, der war, also der kam erst später, da, ein bisschen schwierig, da gibt es verschiedene zuerst und das, aber da war ein Teil da drin, der war für die eigene Familie gedacht und sie war hauptsächlich dazu notwendig, ein eigenes Erbe aufzubauen, was den Kindern weitergegeben wurde, damit sich am Ende Einfluss vermehrt. Also Gott hat ein Interesse daran, also es geht ja nicht nur, geh woanders hin, sondern auch, gucke, dass du deinen Kindern und deiner Nachkommenschaft ein Erbe hinterlässt, was dazu notwendig ist, was dazu dient, dass das Einfluss wächst. Weil das durften die Kinder nie einfordern. So. Aber schau mal, wie. Aber allein hier merke ich, wie lebensbejahend und lebensvorsorgend über Generationen Gott denkt. Weil er nicht nur für den Moment denkt, sondern er auch ein Interesse daran hat, dass sein Volk wirklich, dass da Einfluss und Möglichkeiten zunimmt. Und dann gab es noch Abgaben, das ist noch ganz spannend. Komme ich nachher vielleicht drauf. Und jetzt Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch. Hier muss ich anhalten. Also Gott ist echt entspannt bei dem Thema und ich glaube, wir dürfen das auch sein, weil prüfen bedeutet nichts anderes als wir dürfen wachsen. Hier geht es nicht, mach, du musst, sondern es geht darum, dass Gott uns einlädt und sagt, hier geht es nicht um eine Pflicht, sondern um eine Verheißung. Also ich glaube, bei diesem Thema geben, das ist nichts Alttestamentliches, das ist nicht ein Gesetz, was es zu erfüllen gilt, also war es damals auch nicht, sondern hier geht es um eine Verheißung und wo Gott uns einlädt zu prüfen. Und hier ist sie. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und wenn man das im Griechischen untersucht, im Hebräischen, wenn man das im Hebräischen untersucht, dann steht da tatsächlich, ob ich euch Segen herabschütten werde, sodass kein Raum mehr übrig bleibt, der nicht davon erfüllt ist. Okay? Also hier ist die Verheißung, indem ich anfange zu geben und zu segnen, will Gott Segen, also die Fenster des Himmels öffnen, euch Segen in überreicher Fülle herabschütten und zwar so, dass nichts mehr unerfüllt davon ist. Also wovon Jesus spricht, ist ein überreiches Maß an Möglichkeiten. Das ist, was sein Plan ist. Und dann spricht er in Vers 12 und alle Völker, Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscharen. Also, da gibt es ganz viel zu sagen. Ich werde ein paar Dinge echt herauspicken. Und wer sagt, Markus, ich finde es wirklich interessant. Ich habe eine E-Mail-Adresse, ich bin beim Essen da, ich habe ein Telefon. Lass uns darüber diskutieren. Aber hier sind ein paar Dinge, die ich echt spannend finde. Besitztum ist nicht für mich. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt. Hier kriegen wir einen Vorgeschmack davon. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden. Kann es sein, dass Gott eine Absicht hat zu segnen? Zu Abraham sagt er, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ein Kapitel später wird berichtet, was er alles besitzt. Und ich weiß, das ist manchmal missbraucht worden und deshalb wenden wir uns von dem ganzen Ding ab. Aber was ich sehe, auch geschichtlich, auch wenn wir das Volk Israel angucken, die bis heute eine hohe Wertschätzung für das Geben haben, dass es eine Nation ist, die echt gesegnet ist. Und man kann das nicht nur mit den Umständen erklären. Also die USA hat ungefähr 2% Juden, die dort leben. Und es gibt Untersuchungen, dass diese ungefähr 30% des Vermögens besitzen. Das hat, also die falsche Rückschluss ist, die zu verteufeln und deshalb kennen wir ja in Deutschland. Das ist der falsche Rückschluss. Ich glaube, der richtige Rückschluss ist zu sagen, hier ist eine Nation, die, obwohl sie vielleicht gar nicht Gott kennt, aber die was verstanden hat und in der Ordnung von Verheißung lebt, die sie über die Maßen segnet und das dazu da ist, zu erkennen, wie gut ihr Gott ist. Das ist eine neue Perspektive auf dieses Thema, wo Gott, glaube ich, wirklich rein möchte. Da geht es nicht darum, wie groß ist mein Bankkonto, sondern wie groß sind meine Möglichkeiten, Gutes zu tun und Reich Gottes zu unterstützen. hier ist nochmal dieser Zusammenhang zwischen Geld und geistlichem Wirken und dem, was Gott tun möchte. Und ich glaube, um was es auch im Geben geht, ist um zwei Dinge. Es ist zum einen Ausdruck meines Glaubens. Es ist Ausdruck meines Glaubens zu sagen, meine Lebensgrundlage ist die Versorgung meines Vaters im Himmel. Und nicht mein Bankkonto. Schau, bei uns in der Nachbarschaft haben wir Leute, die verdienen ein Vielfaches von dem, was wir haben. Und die sind neidisch auf manches, was wir haben. Wäre ich auch, wenn ich so viel Kohle hätte. Und ich kann mich dort auch nicht hinstellen und sagen, das ist halt, weil ich so clever bin. Ich kann mich nur hinstellen und sagen, alles, was ich weiß, ist, dass ich einen Vater im Himmel habe, der uns übernatürlich versorgt und der über die Maßen gut ist. Und ich habe, das kann ich nicht mir zuschreiben, aber was ich dir sagen kann, Gott ist echt gut. Es ist Ausdruck von unserem Glauben. Wer ist mein Versorger? Und das Zweite, geben ist gleichzeitig ein Schutz vor dieser Macht von Mammon, die versucht, dir ständig zu sagen, du musst dich selber kümmern, du bist für dein Leben verantwortlich, guck ja, dass es vorne und hinten reicht, fange an zu geizen, du kannst nicht geben. Das ist, was Mammon versucht. Er versucht, deine Gedanken auf dich zu binden. Ich habe noch 5 Minuten und ich dachte, wenn wir eh schon mal herausfordernd sind, dann mache ich das Beste am Schluss. Da stand ja an dieser Stelle Hesekiel in den Zehnten und in den Abgaben. Maleachi, danke, danke. Das stand ja in den Zehnten und in den Abgaben. Und es gibt in der Bibel etwas, was ich, also ich bin gerade dabei, das selber zu entdecken. Und das finde ich ganz spannend. Da geht es nämlich um Erstlingsopfer. Und wahrscheinlich denkst du, Markus, was ist denn das für ein kleinkariertes Zeug, mit dem du da anfängst? Komm, lass uns doch groß, ja, fang an. Aber ich will über ein paar Verheißungen reden. Und zwar, kennt ihr die Geschichte von Kain und Abel? Die meisten? Und das Interessante ist, wir fragen uns oft, warum wurde der eine akzeptiert und der andere nicht. Und wenn wir das kurz nachlesen, dann werden wir feststellen, dass der eine die Erstlingsfrucht gab, also von den Tieren, und der andere einfach von den Früchten des Feldes. Und das Interessante ist, dass es im Judentum etwas gibt, wo die Erstlingsfrucht, also der erste Teil, etwas war, was man zuerst Gott geweiht hat. Das ist nicht der Zehnte. Den hat man zusätzlich gebracht. Und dieser erste Teil, ich sagte, ich komme da nochmal drauf, dieser Hillel, der hat gesagt, ein gutes Auge ist der 40. Teil. Also nicht 40%, also ungefähr 2,5%. Und ein böses Auge ist der 60. Teil, also ungefähr 1,6%. Das war etwas, was man zuerst Gott geweiht hat. Also das ist jetzt nicht Bibel, das hat einfach dieser Rabbi gesagt, Rabbi Hillel. So, aber das Prinzip dahinter ist, der erste Teil ist etwas, was Gott gehört. Und Jesus greift dieses Ding auf und sagt in Römer 11, Vers 16, müsste es sein, dass wenn man den ersten Teil Gott weiht, dann ist der ganze Teig geheiligt. Und dahinter steckt ein Prinzip, wenn ich zuerst Gott gebe, dann ist irgendwie alles andere auch unter der Herrschaft Gottes. Und kennen wir diese Geschichte von Elisa und dieser Witwe und wo der Prophet da ist und er sich darum kümmert, wie in ihrem Leben das Öl nicht aufgeht, obwohl sie kurz vor dem Verhungern ist. Ich glaube, das ist das Prinzip. Wenn wir Gott ehren, dann wird er sich kümmern. Und in 1. Korinther 15, da heißt es, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt als Erstling der Entschlafenen. Also wenn Und was dahinter steckt, ist das Prinzip, weil Jesus sein Leben vor Gott geheiligt hat und niedergelegt hat und auferstanden ist, dann wird allen anderen, die Anteil daran haben, dasselbe widerfahren. Macht es, also versteht ihr den Gedanken? Ist ein bisschen höher, ist ein bisschen anspruchsvoll, vielleicht herausfordernd. Nee, die Herausforderung kommt jetzt. Hesekiel 44. Was, also wenn das nicht der Zehnte ist, den ich ins Haus Gottes bringe, was ist es denn dann, Markus? Hesekiel 44, hier wird beschrieben, wie das gemacht wird. Das Beste von allen Erstlingsopfern, all eure Abgaben, die ihr entrichten müsst, gehören den Priestern. Auch das Beste von dem, was ihr backt, sollt ihr den Priestern geben, damit ihr Segen über eure Häuser kommt. Das bin ich? Genau. Genau das steht da. Das war ein persönliches Opfer, was man für Gott geopfert hat und was man dann den Priestern gegeben hat, die haben das gehoben, deshalb heißt es Hebeopfer, Gott hingehalten und danach hat Gott angeordnet, dass es den Priestern zum Besitztum gehört und dass, wenn das geachtet wird, Segen über die kommt, die das tun. Hier ist ein bisschen mein Dilemma. Ich muss reden über was, was mir scheinbar einen Vorteil bringt. Aber wo ich uns herausfordern möchte, ist tatsächlich darüber nachzudenken. Also nicht irgendwas zu machen, was du nicht willst. Aber wir sind, also wenn man die Kirchengeschichte anguckt, dann war es so, also es gibt ja die Bibel und dann sagt es jemand was, die Dache. Das ist so eine Schrift, die hauptsächlich von den Aposteln und so mitgeschrieben wurde und was so und den Nachfolgern, was so im ersten Jahrhundert aufgeschrieben wurde. Und die war ziemlich prägend. Und da gibt es einen Riesenanteil genau über das und wo geschrieben wird. Also so wird es gemacht. Und wenn ein Prophet in dein Haus kommt, dann darfst du dem das auch geben. Und wenn es ein Lehrer ist, der dich unterweist im Wort Gottes, dann auch. Und wenn da überall niemand da ist, dann gibst einem Bedürftigen. Dann gibst einem Bedürftigen. Aber der erste Teil, der soll nicht für dich sein, sondern er soll Gott ehren und irgendwie Gottes Wesen widerspiegeln. Das finde ich echt herausfordernd. Also ich finde es wirklich spannend, herausfordernd. Ich weiß noch nicht alles, was das zu sagen hat, aber was ich sagen kann, also Gott hat öfters zu uns gesprochen und am Anfang fand ich das nett, also damals nicht, aber in der Ausbildung, da hat Gott gesagt, also damals 25 Mark verdient. Also ich war nur 2 Tage arbeiten, der Rest war Berufsschule. Und dann hat Gott gesagt, gib doch dem mal 10 Mark. Ist irgendwie ein Missionar. Oh, 10 von 25 ist echt viel. Das wird nicht besser, wenn man mehr Geld hat. Weil meistens bleibt das Verhältnis. Aber was ich sagen kann, wie oft hat Gott gesprochen und sagte, guck mal, den könnt ihr da auf einen Urlaub einladen. Oh Jesus, wir könnten selber Urlaub gebrauchen, ich weiß. Aber Mann Gottes zuerst. Und jetzt wohnen wir in einem Haus, das ich, und in einer Gegend, was ich echt für super erholsam finde. Ich freue mich jeden Tag nach Hause zu kommen. Für mich ist das Erholung pur. Ich sehe da einen Zusammenhang. Vor kurzem war die Svenja, waren wir unterwegs. Das wird nicht besser. Und da waren wir mit einer Missionarin zusammen. Und die Svenja hat es irgendwie auf dem Herzen gehabt, die zu unterstützen und sagte, na, geh einkaufen, egal was du nimmst. In Klamottenlagen, in den teuren, wo die Svenja nie reingehen würde, und sagte noch, nimm, was du brauchst, die Karte zahlt. Das Gemeine ist, ich habe so ein Handy, dann kriege ich immer gleich live mit. Und dann macht es Piep. Ich hatte echt große Augen und ich dachte, oh, ich bin so froh, weil es bedeutet, es bedeutet tatsächlich, wir vertrauen, dass Gott unser Versorger ist und nicht mein Kontostand. Und ich glaube, dass da noch echt viel vor uns liegt, weil was da steht, Fülle im Übermaß, und zwar nicht nur irgendwie gerade im Leben zurechtzukommen, sondern Fülle im Übermaß. Dass Gott uns so segnen möchte, dass wir ein Riesensegen für andere sein können und unsere Kinder einen tollen Start ermöglichen, Reich Gottes demonstrieren, Großzügigkeit demonstrieren. Aber es fängt im Kleinen an. Und es geht mir nicht um eine Pflicht, sondern es geht mir um eine Haltung unseres Herzens. Woran glaube ich wirklich? Und Jesus ist hier ungewöhnlich scharf. Und deshalb möchte ich enden. Es gibt keinen Aufruf, es gibt kein Hände auflegen. War der erste Teil nicht für den Priester? Warte mal, wo ist denn hier meine Konto? Prüft mich hierin. Da will ich wirklich noch mal hin. Prüft mich da drin. Schau, wir glauben, dass wir alle freiwillig hier sind und wir haben nie jemand aufgefordert, irgendwas zu geben, und ich werde es auch nicht tun. Aber was ich sagen kann, wenn ich Leute angucke, wo ich finde, das sind gesegnete Leute, stelle ich fest, es sind alles Leute, die geben, und zwar gerne und großzügig und ohne Eigennutz. Das ist meine Feststellung mit vielen Männern und Frauen Gottes, die ich gefunden habe. Und ich glaube, da steckt ein Prinzip dahinter. Und vielleicht wäre es ja klug zu sagen, wenn das scheinbar so ist, könnte ich ja auch Anteil dran haben. Da geht es mir, oder Jesus, geht es da eigentlich um dein Herz und um die Freisetzung, dass du innerlich frei bist von den ganzen äußeren Umständen und auch dieser Knechtschaft, die Mammon versucht zu hebeln, wo es heißt, das geht nicht, das kannst du nicht. Die Svenja hat sich vor kurzem beworben, das erzähle ich mal kurz, auf so eine Missionsschule 3 Wochen irgendwo in Mexiko, wo die Delia ist. Weißt du, da fliegt ja nicht Ryanair hin. Und auch nicht Air Berlin. So ein Flug kostet scheiß Also die kostet richtig Kohle und dann kostet das noch was und da steht eine Summe. Und schau, wenn Mammon regiert und die Svenja sagt, sie hat es auf dem Herzen, dann würde ich sagen, hast du mir aufs Konto geguckt, dann kannst du dir eine Antwort geben. Aber was ich möchte, was wir als Familie leben, ist zu sagen, wenn wir empfinden, Gott ist da drin, dann sagen wir einfach ja, weil wir wissen, wer unser Versorger ist. Und ich stehe hier und ich kann sagen, es gab Zeiten, da hatten wir viel und wenig, aber was ich nicht sagen kann, wir hatten jemals Mangel. Weil Gott immer da war, weil sein Friede da war, weil wir mit wenig zurechtkommen, aber weil er alles, wo es um sein Reich ging, hat er immer übernatürlich versorgt. Das ist die Dimension, in die Gott seine Kinder in Freiheit bringen möchte, dass wir tatsächlich frei sind und tun können, was Gott tun möchte und nicht zuerst fragen, können wir uns das leisten, sondern zuerst sagen, Gott, bist du da drin, weil wenn du drin bist, bist du mein Versorger und dann wird es auch. Deshalb will er uns befreien. Und der Weg zur Befreiung geht darüber, dass wir anfangen, ihm zu vertrauen und zu geben, bevor wir irgendetwas für uns nehmen. Das ist der Weg des Glaubens. Das ist sein Herz. Er möchte dich frei sehen. Schau, deshalb ist mir auch egal, ob du was gibst. Im Sinne von, wir brauchen das. Was mir nicht egal ist, ist dein Herz. Und es ist das, ob wir gebunden sind oder ob wir frei sind in unserem Leben. Darüber, worum unser Herz ringt. Und deshalb spricht Jesus diese Dinge an und die sind zuerst mal unbequem, aber aus dem Unbequemen, und wenn es uns ärgert, ist es sogar gut, weil das bedeutet, wir werden anfangen, uns damit zu beschäftigen. Und aus dem erwächst was, wo man sagen kann, vielleicht hat er ja recht und ich will dich einladen zu sagen, prüft mich darin, prüft mich darin. Und um das ganz praktisch zu machen, weißt du, wenn du von jemand was empfängst und sei es dein Hauskreisleiter, also innerlich zu sagen, weißt du was, das hat mir im Glauben wirklich geholfen. Nächste Woche, ich lade dich auf eine Cola und einen Döner ein. Und das ist für mich ein Zeichen von Glauben. Und ich würde mir solche Dinge echt aufschreiben, weil ich glaube, dass Gott sich dazu stellt und wir in nächster Zeit, wenn ein paar Leute das anfangen, echt Zeugnisse hören von dem, was Gott in unserer Mitte tut. Ich möchte dich da wirklich herausfordern, anfangen, großzügig zu sein und zu geben, auch in das Haus Gottes, weil da geht es nicht um Muss, sondern um Verheißung. Also ich werbe um die Verheißung, deshalb ist es einfach nur, du darfst es machen. Wenn du es nicht machst, das ist keine Pflicht, keiner ist dir böse. Aber wenn wir in diese Freiheit wollen, ich glaube tatsächlich, hier ist der Weg hin, okay? Komm, wir stehen mal auf. Nur zur Erinnerung, wird es noch aufgenommen? Können wir das beenden? Weil das was ganz anderes ist.